Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Bussa Tiam.
Schön, dass Sie dabei sind.
Ich konnte dir nicht so helfen, wie du mir. Doch, hast du. Du kannst gut sagen, was du fühlst. Ich weiß nicht mal wirklich, was ich fühle. Ich wusste nie, was ich tun soll, wenn ich traurig war. Ich weiß nur, ich liebe dich. Ist das okay?
Wir achten aufeinander. Nicht wahr?
Immer.
Ja, aus dem aktuellen Film Heartstopper. Es geht um eine queere Liebesgeschichte. Und über das große Finale sprechen wir gleich. Und ich zitiere nochmal aus der eben gehörten Szene. Wir achten aufeinander. Das ist vielleicht auch ein Gefühl, eine Gewissheit, die es braucht nach dem Terroranschlag am Samstag beim CSD. Wie die queere Community geschützt werden kann oder auch muss, darüber sprechen wir gleich. Zu Gast ist jetzt Berlins Queerbeauftragter Alfonso Pantisano. Es geht um die schrecklichen Ereignisse, den Terroranschlag am Rande des CSD am Samstag. Welchen Schutz braucht es für die queere Community? Unter anderem das möchten wir diskutieren. Vielleicht einmal noch mal kurz zur Einordnung. Eine Frau wurde getötet, 29 weitere Menschen wurden zum Teil schwer verletzt. Der mutmaßliche Täter war als Islamist bekannt und ist gestern bei einem Polizeieinsatz getötet worden. Herr Pantisano, die Community steht unter Schock. Viele Menschen sind bestürzt, erschüttert. Braucht es erstmal den Raum, die Zeit für die Trauer? Zumindest lese ich viel über Verletzlichkeit und auch Schmerz aus der Community. Oder ist bei Ihnen schon etwas ganz anderes, was Sie ja an Gefühlen in sich tragen, weil Sie so viele auch Interviews in den letzten 24 Stunden gegeben haben?
Vielen Dank erstmal, dass ich bei Ihnen sein darf und ein bisschen auch über die Gefühle sprechen darf. Ich bin erstmal noch total im Schock und gleichzeitig aber auch macht sich die Trauer sehr breit. Trauer über das, was passiert ist, über den Verlust eines Menschenlebens, über die Verletzten, Schwerverletzten, die alle jetzt mittlerweile auch außer Lebensgefahr sind, aber das ist ja keine Beruhigung. Und dann haben wir natürlich auch noch all diejenigen, die dabei waren und zugeguckt haben, die auch seelische Wunden mit sich tragen. Und dann haben wir all diejenigen, die nur mitbekommen haben, dass das passiert ist und die jetzt alle auf die eine oder andere Weise leiden, gerade in der queeren Community. Unsere Sicherheit ist massiv gefährdet durch diesen feigen islamistischen Anschlag, aber halt eben auch über all das, was so in den letzten Monaten und Jahren sich so angebahnt hat. Wir haben es kommen sehen, dass ein solcher Anschlag früher oder später kommt.
Und Sie haben auch gerade über die Angst gesprochen. Einer der ja vielleicht zu frühen Impulse, die ich hatte, war, wir dürfen doch trotz allem aber nicht vergessen, dass es ein wunderbares Fest der Freiheit, der Liebe, der Solidarität war bis zu dem Abend. Und wenn wir jetzt dem Täter, den Terroristen, diese große Bühne überlassen, dann hat er ja somit auch sein Ziel erreicht, dass wir alle Angst haben, oder?
Also die Angst ist natürlich ein Thema und uns jetzt sehr stark auf den Täter zu fokussieren, natürlich ist das ein Punkt. Aber auf der anderen Seite müssen wir uns auch mit dem Täter auseinandersetzen. Und ich sage es hier nochmal ganz eindeutig, weil ich habe das Gefühl, es wird ganz oft überhört. Wir haben ein großes Problem mit dem islamistischen Terror, der ja auf vielen Ebenen unterwegs ist und auch die queere Community bedroht. Nicht nur anderswo, sondern auch hier bei uns in Deutschland. Ich hoffe, das haben jetzt alle mitbekommen. Der Pantisano, der Queerbeauftragte, hat es mal gesagt. So, ich sage es die ganze Zeit, aber ich habe das Gefühl, es hört keiner. Aber gleichzeitig haben wir so viele andere Themen, die die queere Community belasten. Das fängt an bei der Politik und es hört halt eben auf beim Rechtsextremismus und es geht dann noch am allerschlimmsten durch und durch unsere Gesellschaft, durch Freundinnen, Bekannten und Nachbarinnen und Menschen, die man auf der Straße trifft, die einem das Gefühl geben, wir sollen jetzt doch endlich aufhören, diese ganzen Forderungen zu stellen. Ein solcher CSD wird von vielen als Fest empfunden, aber von vielen auch als Belastung. So nach dem Motto, warum stellen die denn jetzt ihre Sexualität so da zur Schau? Das tun wir ja überhaupt nicht. Wir gehen auf die Straße, eigentlich um immer noch deutlich zu machen, wir haben in diesem Land immer noch nicht die gleichen Rechte, die uns zustehen.
Die Gewalt gegenüber queeren Menschen nimmt ja auch zu, das zeigen Studien. Es gibt gleichzeitig, das haben Sie gerade angesprochen, diesen Backlash und aber auch Förderung von zivilgesellschaftlichen Organisationen, die gekürzt werden. Was wäre Ihr Ansatz? Wie gelingt der Schutz vor Terror? Wie schützen wir die queere Community?
Also wir haben viele Maßnahmen, die man treffen kann. Da sind die Sicherheitsbehörden natürlich jetzt gefragt. Da muss auch die Justiz sich jetzt erstmal fragen, warum sie einen solchen Gefährder tatsächlich dann erstmal wieder auf freiem Fuß lassen, wohl wissend, dass von ihm aus eine große Gefahr ausgeht. Das muss man jetzt auswerten. Das steht mir ja nicht zu. Ich bin ja da kein Fachmann. Nichtsdestotrotz müssen wir uns natürlich aber auch Gedanken machen, wie können wir denn auch als Gesellschaft jetzt hier agieren. Und was mich massiv stört, wenn ich das sagen darf, als Betroffener, ist, dass Menschen jetzt gefühlt an einem imaginären Grab stehen und plötzlich den Toten beweinen, aber in der Realität, als die Person noch am Leben war, sich einen Dreck darum geschert haben, wer diese Person ist und welche Themen diese Person belasten. Wir haben jetzt ganz viele Freunde der queeren Community. Ich habe das Gefühl, wir haben so viele Freunde der queeren Community wie noch nie zuvor. Aber wo waren denn diese Menschen vor 1, 2, 3, 4 Monaten, als der Bundestag Sachen beschlossen hat, die sich gegen uns gewandt haben? Wo sind diese Menschen, wenn wir nach Polen und Ungarn geschaut haben in der Vergangenheit, um zu sehen, was dort angerichtet wurde? Wo waren denn diese Leute, als Trump tagtäglich gefühlt queere Rechte zerstört und zerbricht und dabei die Demokratie mit Füßen tritt? Wir leben in einem Land, in dem ich als Sohn von Gastarbeiter groß geworden bin, das mir beigebracht hat, was Demokratie bedeutet. Fußend auf unser Grundgesetz. Und wir haben ganz viele Demokratinnen, die sich jetzt gerade darüber aufregen, dass wir so viel Wind und Wirbel um unsere Themen machen, aber die dabei vergessen, dass wir eigentlich alles, was wir tun, ist, dass wir uns immer wieder mit Blick auf das Grundgesetz zu Wort melden und sagen, wann wollt ihr denn eigentlich jetzt mal gerne unsere Würde wirklich als unantastbar gelten lassen? Weil ihr tretet unsere Würde ja jeden Tag mit unterschiedlichen Mechanismen immer mit Füßen. Wann wollt ihr uns denn alle mal gleichstellen vor dem Gesetz? Weil alle glauben ja, jetzt können die ja heiraten, dann können die ja eigentlich auch mal den Mund halten. Es gibt aber noch so viele andere Dinge, die gerade nicht laufen. Das Selbstbestimmung von Transpersonen wird gerade mal wieder massiv angegriffen. Wir haben das Thema, dass wir immer noch nicht in Artikel 3 des Grundgesetzes berücksichtigt werden. Ein Artikel, der eigentlich niedergeschrieben wurde, um die Gruppen zu schützen, die die Nazis in KZs gesteckt haben und vernichtet haben. Da hat aber die Bundesrepublik bei ihrer Gründung die Homosexuellen da rausgelassen, obwohl die auch Zielscheibe der Nazis gewesen sind, weil es ihnen recht war, sie weiterhin bis Mitte der 90er Jahre weiterhin zu diskriminieren und zu kriminalisieren. Also diese Gesellschaft tut so, als wäre sie so liebevoll zur queeren Community, weil sie alle irgendwo einen schwulen Freund haben. Mhm. Aber am Ende des Tages steckt da ganz viel Homophobie drin, die sie alle nicht wahrhaben wollen. Und ich plädiere darauf, da den Blick auch darauf zu richten.
Ja, also die Selbstkritik auch vielleicht gesellschaftlich gesehen. Ich höre ja heraus, dass da eine große Frustration zu Recht mitschwingt und auch etwas Heuchlerisches. Wie würden Sie die Rede von Bundeskanzler Friedrich Merz einordnen, der gestern Folgendes unter anderem gesagt hat?
Jenseits aller parteipolitischen Meinungsverschiedenheiten, wir werden die Freiheit unserer Gesellschaft verteidigen. Darauf können sich alle verlassen. Wir sind mehr, wir sind stärker und wir halten in unserem Land zusammen. Das ist das Wichtigste in einer so schweren Stunde.
Ja, also würden Sie sagen, da klafft bei ihm das politische Reden und Handeln auseinander oder nehmen Sie ihm seine Worte ab?
Also ich muss gestehen, es fällt mir natürlich schwer, das zu sagen, als Träger eines so wichtigen Amtes, das ich sehr respektiere, wie das des Queerbeauftragten der Berliner Landesregierung. Aber wenn Alfonso Pantisano hier privat stünde, dann würde er sagen, er soll sein heuchlerisches Gelaber einfach mal sein lassen. Das sage ich jetzt einfach mal so ganz unverblümt. Denn alle haben wahrscheinlich mittlerweile vergessen, und er vor allen Dingen auch, dass er die Diskussion um die kleinen Paschas begonnen hat. Es war er derjenige, der damals gesagt hat, als die Frage aufkam, ob die Regenbogenflagge über unserem Bundestag wehen soll während eines CSDs, dass er gesagt hat, unser Bundestag sei ja kein Zirkuszelt. Es ist er derjenige, der sich weigert, Artikel 3 des Grundgesetzes durch den Bundestag zu bringen. Es ist er derjenige, der mit seiner Politik die Rechte von Transmenschen in diesem Land einschränken will. Es ist er derjenige, der lesbische Mütter und andere Regenbogenfamilien hier nicht gleichsetzen will mit dem Gesetz. Es ist er derjenige, der immer wieder darauf hinweist, dass queeres Leben okay ist, solange schwule Männer ihn nicht anfassen. Wir haben all das nicht vergessen, Herr Merz. Und deswegen ist es wichtig, jetzt am Grab zu stehen, Blumen niederzulegen, das gebietet der Respekt. Aber noch respektvoller wäre es jetzt, wenn man diesen Worten, die wir da jetzt hören, die vielleicht irgendjemand für ihn niedergeschrieben hat, der mehr Verstand halt eben hat über das, was gerade passiert ist, dass die dann auch mit Taten folgen. Und das ist das, was die Community gerade erwartet. Wir erwarten jetzt, dass diese Bundesregierung sich bewusst wird, wenn wir die Community nicht wirklich schützen, dann wird sie weiter angegriffen werden.
Sagt Alfonso Pantisano, SPD-Politiker und Berlins Querbeauftragter über den CSD-Anschlag am Samstagabend in Berlin, über Schutzkonzepte und gesellschaftlichen Zusammenhalt. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch hier bei uns im Deutschlandfunk.
Danke, dass ich hier sein durfte. Danke.
Heartstopper ist eine britische queere Coming-of-Age-Serie von Netflix, erzählt von Charlie, einem Teenager, der offen zu seiner Homosexualität steht und der sich in Nick verliebt. Und sie werden ein Liebespaar. Was die meisten solcher Teenie-Liebesgeschichten nicht erzählen, ist, was passiert nach der sogenannten Honeymoon-Phase. Denn irgendwann ist die Schulzeit vorbei, die teils ungewisse Zukunft wartet, man fragt sich, an welche Uni geht es und die meisten Beziehungen zerbrechen. Und genau mit diesem Thema beschäftigt sich das Finale, der Abschlussfilm. Und Lara Kaibert, Kulturjournalistin, hat den Film gesehen. Und es gibt auch eine Comicreihe für alle, die mit Heartstopper nicht so vertraut sind. Ich habe es kurz skizziert, aber worum geht's?
Also Charlie und Nick sind diese beiden jungen Männer oder Teenager. Und die Serie zeigt natürlich ihre Beziehungsentwicklung während der Serie oder beziehungsweise während der Comicreihe. Da kommen noch ein paar andere Themen dazu. Charlie hat so langfristige Auswirkungen von dem Mobbing wegen seiner Sexualität und das zeigt sich dann auch in der Selbstverletzung, hat eine Diagnose von Magersucht und muss dann auch in die Therapie. Gleichzeitig hinterfragt Nick eben seine eigene Identität, hat sein queeres Coming-out als bisexuell. Und im Finale geht es jetzt darum, dass es nochmal ein Jahr, das letzte Jahr der beiden zusammen in der Schule, das ist in die vier Jahreszeiten aufgeteilt und da wird nochmal genau das Thema auch Männlichkeit, Heteronormativität und vor allem die Kommunikation über die eigenen Ängste und Gefühle aufgebracht. Und das Ganze ohne irgendwelche Tropen zu bedienen oder Stereotypen nachzueifern, sondern wirklich dies gekonnt zu umschiffen und greift tatsächlich noch mehr Themen auf, zum Beispiel anhand der Freundinnengruppe der beiden.
Mhm. Welche anderen Themen sind das?
Naja, zum Beispiel das große Thema Fernbeziehung, was natürlich nach dem Abschluss passiert. Da geht es um die beiden Freundinnen Elle und Tao, die auch in der Freundinnengruppe sind. Und Elle will nach Deutschland, nach Berlin zum Kunststudium. Und Tao ist natürlich noch in Großbritannien. Und das ist eine große Distanz. Und Elle kann auch nicht jedes Wochenende irgendwie nach Großbritannien fliegen, kann sich das nicht leisten. Und das ist natürlich das... Da reiben sich die beiden, sage ich mal, dran. Außerdem gibt es noch eine asexuelle Beziehung, die beleuchtet wird über Charlies Schwester. Und an Elle wird natürlich auch noch das große Thema Rechte von Transpersonen gerade in Großbritannien aufgemacht, denn das ist gerade super aktuell und so auch nicht so im Comic drin. Seit 2025 dürfen Transfrauen in Krankenhäusern, Restaurants oder Geschäften nicht auf die Frauentoilette. Die Hormontherapie und Pubertätsblocker für Transjugendliche wurden komplett verboten und die Rezeptgabe für Erwachsene wurde pausiert. Teilnahmeverbote für Sportwettkämpfe von Transpersonen in den jeweiligen Kategorien wurden auch ausgesprochen. Also da geht schon einiges gerade den Bach runter. Ja, und Elle ist dann auch an einer Stelle so weit, dass sie das den anderen kommuniziert und auch zu Charlie, der gerade emotional vielleicht nicht an dem besten Ort ist, wegen seiner Beziehungsprobleme zu Nick, dass sie trotzdem seine Hilfe braucht jetzt.
Charlie, ich weiß, du leidest, aber ich brauch dich, um am Samstag mit mir zu marschieren, weil ich habe eine scheiß Angst. Die Welt hasst mich gerade. Die Regierung entreißt mir meine Rechte und alles, wofür wir gekämpft hatten. Wäre ich etwas jünger, hätte ich Hormonblocker nicht mal legal nehmen können, weil sie verboten wurden. Manche wollen nicht, dass ich öffentliche Toiletten benutze oder gar existiere. Ich will bloß ich sein. Ganz frei. Einfach happy. Ich habe die ganze Zeit schreckliche Angst. Und ich brauche meine besten Freunde bei mir, um beim Pride mitzulaufen, okay?
Also Stichwort Pride. Ich habe mir ja auch in Vorbereitung auf unsere Sendung das Finale gestern angeschaut. Und ich hatte wirklich in dem Moment, als Elle dort auf dem Wagen stand, ich so einen berührenden Moment und eine unglaubliche Gänsehaut und Betroffenheit vor dem Hintergrund der aktuellen Ereignisse jetzt am Samstag während des CSD. Lara, wie gehst du damit um? Wie geht die queere Szene mit den Geschehnissen um? Weil ich trotz dieser Schwere die ganze Zeit eigentlich das Gefühl habe, wir müssen das Positive, die Liebe, den Zusammenhalt in den Vordergrund stellen.
Ja, also ganz klar ist natürlich jetzt auch Trauer eine Emotion, die da mitspringt oder die jetzt zum Vorschein kommt. Das ist auch wichtig, dass wir das jetzt nicht wegdrücken und irgendwie überspielen. Aber das Thema, was ja hier auch gerade angesprochen wird, ist das Thema Solidarität, das ist der Zusammenhalt. Und genau das ist das, was wir jetzt auch brauchen. Also, dass wir uns emotional gegenseitig auffangen und vielleicht eben aber auch sagen, in Erinnerung rufen, aber der Tag an sich war doch super. Also das war doch genau das, wie ein CSD bis zu dem Punkt laufen sollte. Und wir sollten uns das nicht kaputt machen lassen von einer einzelnen Person, weil genau das wollen die ja. Die wollen uns ja zum Schweigen bringen. Die wollen uns wieder Angst machen, dass wir sowas nicht mehr haben. Und dagegen kann man sich schon wehren, indem man zusammensteht und sich gegenseitig eben dann auch unterstützt. Und ich glaube, das ist das, was die Serie hier auch einfordert. Weil hier geht es ja darum, dass nicht das einzelne persönliche Beziehungsdrama irgendwie immer im Vordergrund steht, sondern gesamtgesellschaftlich wir als queere Menschen auch zusammenhalten müssen. Und das ist das, was die Serie hier auch erzählt, was viele Serien für Jugendliche eben nicht machen, weil sie oft sich auf die einzelnen Personen konzentrieren und dann irgendwann als Erwachsene merken wir queere Menschen aber, Moment mal, da gibt's ja noch eine ganze Community da draußen, die ich gar nicht kenne persönlich, die nicht mein Freundinnenkreis ist, die aber vielleicht auch meine Unterstützung braucht. Und da sind wir jetzt gerade.
Also es geht um den großen Zusammenhalt. Vielleicht ist das auch ein Grund mit, warum meine 10-jährige Tochter diese Comicbücher verschlingt. Sie ist ein Riesenfan. Gibt es denn Unterschiede zwischen Comicbuchvorlage und Film?
Die gibt es. Grundsätzlich hält sich der Film zwar sehr stark an die Comicbuchvorlage, übernimmt auch teilweise wörtlich die Passagen in den Gesprächen und Dialogen. Aber der Film greift auch nochmal einige Themen der anderen Staffel auf und geht nochmal ein bisschen weiter. Also es geht eben nicht nur mehr darum, sich zu verlieben oder zum ersten Mal Sex oder Intimität zu haben, sondern was passiert eigentlich danach? Das, was wir am Anfang auch angesprochen haben, ist die Arbeit, die Beziehungsarbeit, die es eben braucht, die nötig ist, um diese verschiedenen Lebensabschnitte, die jetzt kommen, auch irgendwie gemeinsam zu überstehen. Weil die meisten Teenager-Beziehungen halten ja dann auch nicht. Aber hier wird gezeigt, was nötig ist, damit es hält. Und der Film, das macht das Buch auch nicht so, behandelt vor allem Nicks Ängste und seine Entwicklung.
Das ist zu spät.
Nein, ist es nicht. Liebe ist weder Schicksal noch Fügung noch eine kosmische Kraft. Liebe ist eine Entscheidung. Jeden Tag. Und du kannst dich ihr zuwenden oder von ihr abwenden. Und du hast dich ihr immer zugewandt. Das ist deine Art zu sein. Ich glaube, Charlie ist auch so.
Ach, das ist natürlich auch ein bisschen cheesy, aber schon auch süß. Was ist denn das Besondere am Finale, wenn wir da jetzt nochmal drauf schauen?
Ja, also so Serienabschlüsse sind immer schwierig. Manchmal ist es zu schnell, manchmal ist es zu spät. Und wie findet man einen guten Abschluss, gerade wenn auch so eine Serie so gehypt ist und so ein großes Fandom hat? Was hier ganz gut gelingt, ist diese Figuren, die Hauptfiguren zu Ende zu erzählen. Wir hatten gerade jetzt eben die Sache mit Nick und Charlie, auch die Nebenfiguren bekommen nochmal mehr Raum, aber manchmal natürlich merkt man, hier haben wir einen 2-Stunden-Film, eigentlich hätte es eine Staffel sein sollen, die wahrscheinlich so das 3- bis 4-fache.
Hätte mich auch mehr gefreut.
Ja, da weiß man natürlich nicht, warum Netflix das trotz allem Erfolges nicht gemacht hat, weil die Frage ist ja immer, wie viele Leute gucken das? Da lässt Netflix keine Zahlen raus. Laut Osman und den ProduzentInnen der Serie wollten die unbedingt eine 4. Staffel und hatten nur diesen 2-Stunden-Film. Aber der Film gibt dafür eben diesen Sachen mehr Raum, was ich ganz gut finde, weil es eben dann auch den Bruch zum Beispiel zwischen Charlie und Nick im Film viel tiefgreifender, also die trennen sich wirklich in dem Film, das passiert so in dem Buch nicht und ich finde, das ist auch wichtig zu zeigen, wie man damit umgeht und wie man das überwinden kann und diese positive und inspirierende Darstellung für und über LGBTQIA-Teenager, das ist schon wichtig, also ohne die Schattenseiten oder Herausforderungen kleinzureden, aber dass man sie halt überwinden kann, dass es eben nicht das Ende ist und dass Beziehungen mit den Figuren mitwachsen und werden sie selbst langsam erwachsen werden. Also die Beziehungen werden erwachsen und die Figuren werden erwachsen. Und diese optimistische Mediendarstellung und Repräsentation ist halt jetzt, gerade jetzt, wo so ein Backlash auch gesellschaftlich ist, ganz wichtig.
Also ich höre es raus und würde auch selber von mir aus sagen, ich habe ja auch die Serie geschaut, dass es einfach nicht nur generationsübergreifend eine Serie oder auch ein Comic ist, der für alle Menschen interessant sein könnte. Aber nochmal runtergebrochen, die Frage ist, Heartstopper nur etwas für queere Jugendliche oder doch ein größeres Phänomen?
Meiner Meinung nach ist es ein größeres Phänomen. Man sieht in den Wochen nach der Veröffentlichung der ersten Staffel, da gibt es eine Studie tatsächlich dazu, dass die wöchentlichen Verkaufszahlen in den untersuchten Ländern um mehr als 76.000 Exemplare in die Höhe geschossen ist. Also der Transfer von Serie zu Buch ist da tatsächlich gelungen und es hat auch neue LeserInnen gewonnen und die Verbreitung der Bücher nochmal verändert und hat tatsächlich auch diese queeren und sozialen Themen nochmal mehr in den Mainstream der Jugendliteratur allgemein gebracht, hat andere Personen angesprochen, die zuvor vielleicht noch nie mit diesen Büchern in Berührung gekommen sind, vor allem weil Eltern und Großeltern die Bücher für ihre jugendlichen Kinder oder Enkel gekauft haben. Damit kommen die ins Gespräch und dadurch ist es so ein bisschen der Safer Space für die Jugendlichen selber, aber auch ein Safer Space mit Erwachsenen, die vielleicht selber nicht queer sind oder mit der Familie über das Thema zu sprechen, weil sie sich nicht direkt selber irgendwie damit outen müssen, sondern sagen können, hey, du hast mir doch das Buch geschenkt, das fand ich super, weil und so weiter. Und auch ältere queere Menschen finden die Serie super, weil sie halt so ein bisschen wenn ich das gesehen hätte, wenn es das gegeben hätte, wenn ich jung gewesen wäre. Und das ist natürlich auch ein schöner Moment.
Lara Kalbert über Heartstopper. Gerade ist der letzte Comicband erschienen und das Finale, den Film, gibt es auch auf Netflix zu sehen. Ich danke dir herzlich für das Gespräch hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur.
Sehr gerne, danke.
Das Lesen der anderen.
In unserer Rubrik, da schauen wir regelmäßig in ausgewählte Kulturmagazine und heute ist Chefredakteurin des Missy-Magazins Baha Scheik bei uns zu Gast. Hallo und herzlich willkommen hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur.
Hallo.
Die neue Ausgabe widmet sich einem dringlichen Thema, das gleichzeitig, finde ich zumindest, je nach Jahreszeit wieder verdrängt wird. Aktuell aber brisant mit Blick auch auf die Brände in Spanien oder rund um Bordeaux, sowie hierzulande. Es geht um die Hitze. Auf eurem Cover allerdings sieht man Comedienne und Schauspielerin Maram Taraf. Warum habt ihr euch für sie entschieden und wie passt das eventuell auch zu eurem Themenschwerpunkt?
Genau, Maram Taraf ist Comedienne und Schauspielerin, die vor allem in den sozialen Medien bekannt geworden ist, eben auch beim Funkformat Dachteltäter mitgespielt hat. Sie steht eben für so ein neues Selbstbewusstsein einer, ich würde sagen, jungen muslimischen Generation, ist auch Identifikationsfigur. Also wir dachten, sie ist einfach sehr gut für unser Sommerheft, weil sie auch eine gewisse Leichtigkeit reinbringt, weil sie eben ihren Humor und gesellschaftliche Themen sehr gut miteinander verbindet. Und wir wollten wissen, wer ist die Person dahinter? Deswegen haben wir sie schon bewusst für das Sommerheft ausgewählt. Und das Thema Hitze ist natürlich auch sehr geeignet für unser Sommerheft, aber direkt miteinander haben die beiden nichts zu tun.
Ich versuche ja immer irgendwie eine Verbindung zu schaffen und da es ja bei ihr um Humor geht und ihr euch auch zumindest, wenn man sich den Titel anguckt, doch auch um Humor dreht, heißer Scheiß, 14 Seiten über Hitze, würde mich interessieren, was war da euer Ausgangspunkt und warum nutzt ihr vor allem Humor als Werkzeug, wenn man so will, um mit dem Thema umzugehen?
Ich denke, das liegt daran, weil die meisten Menschen nicht mehr so gerne über Klima lesen wollen, also über die Klimakrise lesen wollen und wir versuchen das eben auf eine Art zu verpacken, dass es eben auch ansprechend für Menschen ist. Genau, deswegen spielen wir da auch humorvoll mit und natürlich geht es in dem Hitzeschwerpunkt nicht nur ums Klima und nicht nur um die Temperaturen, sondern auch um andere Dinge, die wir mit Hitze verbinden und genau, wir gehen da ziemlich assoziativ ran.
Ihr behandelt nämlich das Thema Hitze nicht nur als Klimakrise, sondern auch als Körpererfahrung und natürlich gesellschaftliche Frage. Wie habt ihr diese Ebenen, du hast es gerade schon angedeutet, assoziativ, aber wie habt ihr sie zusammengebracht?
Wir sind da auch ein bisschen von unseren Gefühlslagen ausgegangen. Also für manche bedeutet Hitze oder Sommer ja auch so Euphorie und Leute haben dann irgendwie so Summer-Feelings und andere sind eher betrübt und die zieht die Hitze eher runter. Gleichzeitig war uns halt auch bewusst, dass diese Gefühle, die durch die Hitze die werden durch diese Hitze ausgelöst. Und die Hitze wiederum wird ja durch diese Klimakrise ausgelöst. Also diese Art von Hitze ist ja auch was komplett Neues für uns in Europa, genau in Deutschland vor allem. Da kommt eben auch die körperliche Ebene mit dieser politischen Ebene zusammen oder mit dieser gesellschaftlichen Ebene. Elisa Aceva schreibt in ihrem Text zum Beispiel, dass die Erderwärmung jetzt auch für uns in Deutschland erfahrbar wird und nicht mehr so ein abstraktes Konzept bleibt. Mhm. Sie schreibt aber auch, dass der Sommer eine Zeit der Freiheit und der Sinnlichkeit ist.
Ja, und zwei Texte aus der Redaktion zeigen, dass Hitze nicht alle Menschen gleichermaßen trifft. Wer gerät denn in der Debatte oft aus dem Blick und warum? Stichwort Klimagerechtigkeit.
In dem Schwerpunkt gibt es auch einen Text von meiner Kollegin Caroline Wiedemann, in dem es eben genau darum geht, dass arme, kranke und alte Menschen vor allem in unserer Gesellschaft von Hitze und ihren tödlichen Folgen stärker betroffen sind, dass diese vor allem in den Städten stärker von der Hitze betroffen sind. Da geht es halt vor allem um Wohngebiete, die dichter besiedelt sind oder eben die neben Industriegebieten liegen. Und da ist es natürlich auch so, dass wohlhabende Viertel viel kühler sind, weil sie näher am Wasser liegen oder mehr Parks da sind, mehr Natur und so weiter oder weil sie eher am Stadtrand sind. Aber auch weltweit gesehen haben ärmere Regionen, zum Beispiel im globalen Süden, schon seit mehreren Jahrzehnten mit Dürren und extremer Hitze und eben auch Überschwemmungen zu kämpfen. Diese Regionen tragen halt relativ wenig zu den globalen Emissionen bei, sind aber sehr stark von den Schäden betroffen, die auf die Klimakrise zurückzuführen sind. Da schreibt auch Emmy Lubega in diesem Schwerpunkt, dass eben ökologische und soziale Gerechtigkeit zusammengedacht werden müssen. Weil zum Beispiel auch, also Emmy Lubega schreibt über verschiedene ostafrikanische Länder, da geht es auch darum, dass zum Beispiel Frauen viel stärker von diesen hitzebedingten Verlusten betroffen sind, weil sie zum Beispiel mehr in der Landwirtschaft arbeiten oder KleinbäuerInnen, also mehr Frauen KleinbäuerInnen sind als Männer, gleichzeitig aber weniger Land besitzen oder ohnehin schon wirtschaftlich benachteiligt sind.
Chefredakteurin Bahar Scheik über die aktuelle Ausgabe des Missy Magazins bewegt sich zwischen Poppolitik und Feminismus, ersetzt in dieser Ausgabe einen Themenschwerpunkt auf die Hitze. Ich danke dir für das Gespräch hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur.
Ja, danke dir.
Selber machen.
Ja, in unserer neuen Reihe Selber machen geht es um Menschen, die zwischen Handarbeit und, ja, warum nicht auch ein bisschen Größenwahn, Punk und Pioniergeist alles selber machen. Denn Kreativität beginnt oft genau dort, wo Ressourcen fehlen, wo Regeln in Frage gestellt werden. Und heute geht es ins X-Hain in Berlin, Bastelstube für Technikinteressierte und Raum für Netzpolitisches, liest man auf deren Homepage. Und Hagen Terschüren aus unserer Digitalkultur war für uns vom Deutschlandfunk Kultur vor Ort.
Das X-Hain ist rappelvoll. Hinter den Schaufenstern der gefliesten Ladenfläche lacht, feixt und fachsimpelt ein eklektischer Mix aus Männern, Frauen und nicht-binären Personen. Manche haben extravagante Outfits und Haarfarben, andere sind im schlichten Schwarz gekleidet oder sehen aus, als würden sie gerade von der Arbeit kommen. Wer einen Blick an den Sofas und dem großen Tisch voller Mateflaschen vorbeiwirft, sieht konzentrierte Menschen an Lötkolben. Auf den Tischen stehen außerdem Oszilloskope, hinter ihnen Aufbewahrungsfächer für Kondensatoren und andere Bauteile. Freie Wände sucht man vergebens. Überall findet man Kunst, wie einen riesigen Baum aus LEDs oder Drachen aus dem 3D-Drucker. In jeder Ecke wird gebastelt und gewerkelt. Man hört das Summen von Nähmaschinen. Hinter einer von ihnen steht Tom, der eigentlich für die Holzwerkstatt zuständig ist. Ihm läuft der Schweiß herunter. In Zeiten immer neuer Hitzerekorde wird das X-Hain unfreiwillig zur Sauna.
Ich will zum Beispiel gerade einen Fächer bauen. Dafür brauche ich Holz und dafür brauche ich Stoff.
Nach nur wenigen Sekunden vor Ort wird klar, wer beim Wort Hackspace nur an Männer in schwarzen Hoodies vor Laptops denkt, hat weit gefehlt.
Nicht wenige Projekte fangen halt am Computer an. Wenn ich was drucken will, muss ich natürlich erst einen Computer haben, um was zu drucken. Aber abgesehen davon gibt es ja auch viele manuelle Möglichkeiten, irgendwie Kunst und Schönes zu machen. Es gibt natürlich auch Gruppen, die sich hier zum Hacken treffen. Gerade ganz viel im Bereich KI ist aktuell viel los. Home Automation, große Communities, ja.
Wenn er davon spricht, wie viele Projekte am Computer beginnen, meint Tom nicht, dass hier plötzlich Big Tech abgelöst wird. Aber es geht schon darum, selber die Kontrolle über Technologie zu gewinnen, was der eigentlichen Bedeutung von Hacking entspricht. Denn dabei geht es nicht um das Eindringen in fremde Computersysteme, sondern darum, kreative Lösungen im Umgang mit Technologie zu finden und sie für Dinge einzusetzen, für die sie eventuell gar nicht gedacht war. Kontrolle eben. Ein Beispiel hier ist das Smart Home. Statt auf die Clouds von Amazon, Google und Apple zu setzen, kann man im X-Hein lernen, offene KI-Modelle auf eigenen Computern zu installieren und seine Lampen- und Staubsaugerroboter so zu steuern, statt die Daten an Alexa und Siri zu geben. 23 Euro im Monat kostet eine Mitgliedschaft, die zwei verschiedene Gruppen Menschen anzieht.
Die einen, die haben halt Projekt im Kopf und wollen halt das Projekt durchziehen. Und andere, die suchen vielleicht nach einer Community aus Gleichgesinnten. Denen geht es vielleicht gar nicht primär um das Projekt, sondern einfach ums Rumhängen und Leute kennenlernen. Beide Gruppen sind hier sehr willkommen. Dafür ist das halt explizit da.
Das große Problem bei den neuen Branches: Platz. Überall stehen Werkzeuge oder Kunst. Ein Kellerabteil ist randvoll mit 3D-Druckern. Selbst der Abstellraum wurde in eine Dunkelkammer für Analogfotografie verwandelt. Überall surren Stickmaschinen, Lasercutter oder CNC-Fräsen. Bald kommt auch noch eine Schmuckwerkstatt dazu. Doch das X-Hein hat Glück. Die Ladenfläche nebenan ist frei geworden und in Zukunft gibt es doppelt so viel Raum wie davor. Was die verschiedenen Bereiche eint? Den meisten Leuten gehe es darum, kreativ mit Dingen umzugehen, statt sich vorschreiben zu lassen, wie ihr Eigentum zu funktionieren hat, meint Johannes. Der junge Mann im blauen T-Shirt hat durch einen Freund ins X-Hein gefunden und arbeitet gerade daran, sein E-Bike mit Blinkern auszustatten.
Ich habe immer das Gefühl, dass vielleicht 10% der Sachen Leute herkommen, um was zu reparieren, und dass die 90% eher sind, weil sie eigene Projekte haben, was neu erschaffen wollen.
Irgendwas erschaffen ist ein Kernprinzip im X-Hein. Sie nennen es Duocracy. Wenn du willst, dass etwas passiert, dann mach es selbst. Ohne Hierarchien, aber immer mit Rücksichtnahme auf die anderen. Das X-Hein sei also durchaus auch ein politisches Projekt, meint Tom.
Das ist hier alles explizit antikapitalistisch. Niemand verdient hier Geld, niemand ist hier angestellt. Wir machen das alles freiwillig. Das heißt, wir machen freiwillig Einführungen in Maschinen, wir machen freiwillig den Müll rausbringen. Das gehört alles dazu.
Der Hackspace ist spendenfinanziert und als gemeinnütziger Verein eingetragen. Es ist ein Raum, der für die Community gedacht ist und von ihr geprägt wird. Es ist also kein Wunder, wenn Nerds gerade hier KI-Zweck entfremden. Was erstmal nur eine kleine Anwendung ist, ist Teil eines Gegenentwurfs zu dem, was durch Big Tech und andere Großunternehmen passiert, die unsere Alltagsgegenstände immer weiter entpersonalisieren. Im Hackspace geht es ganz basal um Gemeinschaft und das gemeinsame Gestalten anderer Lebensmodelle.